Eine Aufgabe aus der Kategorie Pflicht. Du kennst dich mit Musik sehr gut aus, du bist ein richtiger Experte. Doch es gibt auch Lieder, die dir nicht gefallen. Deshalb listest du die Top 5 der schlechtesten Songs aller Zeiten auf. Erzähle, warum sie für dich so schlecht sind. Musikalisch gute Unterhaltung.
Hello. Hello.
Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
Hallo, hier ist Matthias von 7 Tage, 7 Songs und ich bin hier zu Gast bei den Podfluencern, die mir eine ganz fiese Aufgabe gestellt haben. Wer meinen Podcast 7 Tage, 7 Songs kennt, der weiß, dass ich dort regelmäßig neue Musik vorstelle, die ich gut finde und die ich den Hörern weiterempfehle. Dass ich auch Bands dort vor Ort habe im Interview. Deren Musik gefällt mir auch immer sehr gut. Und die Aufgabe von den Podfluencern jetzt ist es, für euch hier einen Podcast zu machen mit den 5 schlechtesten Liedern aller Zeiten. Und das fand ich natürlich sehr schwer, an die Aufgabe ranzugehen. Ist das natürlich immer eine sehr, sehr, sehr subjektive Meinung, denke ich mal. Also möchte ich jetzt schon mal im Voraus sagen, allen, denen ich hier zu nahe trete, weil ich hier ihr Lieblingslied wirklich nicht gut finde, sei bitte verziehen. Aber ich versuche, mich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen und gucke auch, gibt es denn Fakten zu irgendwas? Oder sind es manchmal wirklich nur diese ganz persönlichen Aversionen, die man gegen Songs hat? Ich habe mir das Ganze tatsächlich ein bisschen so vorgenommen, indem ich mir das in Kategorien eingeteilt habe. Und die erste Kategorie ist die Kategorie, kennt ihr das? Es gibt Gruppen, die finden sich selber mega geil, die werden dann teilweise auch in den Medien extrem gehypt, die laufen ganz oft im Radio und dann ist aber sofort ein geteiltes Lager da. Die einen finden die super und die anderen finden die eben nicht so super. Und eine dieser Bands ist für mich Nickelback und von denen habe ich mir auch einen Song rausgesucht zu den 5 schlechten Songs aller Zeiten und der Song heißt Rockstar. Das war gar nicht so einfach für mich, den Song auszusuchen, weil wenn ich Nickelback aufgreife, dann sind da noch ein paar andere Songs, die ich auch nicht wirklich gut finde. Bisschen Background zu Nickelback, die Band kommt aus Kanada, ist dort in 1995 gegründet worden und besteht aus den Halbbrüdern Chad und Mike Kröger und Daniel Adair und Ryan Peake. Von Chad Kröger hat er bestimmt ja auch schon ein bisschen was gehört, er hat auch noch einige Solo-Projekte gemacht und der erste große Erfolg von der Band ist aus dem Jahr 2001 und das war How Do You Remind Me. Das war aber auch schon die dritte LP, das dritte Album, was sie damals rausgebracht haben. Der Song Rockstar, den ich jetzt hier für euch rausgesucht habe als einer der schlechtesten Songs, ist auf ihrem 5. Studioalbum All The Right Reasons aus dem Jahre 2005, ist aber dann in 2007 mit einem Reissue erst wieder so in den Radios gespielt worden. Und ja, was macht das für mich aus? Also das ist für mich komplett überzogen. Also das Ganze soll angeblich sowas wie eine Persiflage sein auf das Rockstar-Sein. Aber also bei mir stellen sich so ein bisschen Nackenhaare auf, weil manchmal habe ich das Gefühl, die meinen das tatsächlich ernst. Also im Text kommt es vor, da steht dann, ich will ein brandneues Haus in einer Episode von Grips und ein Badezimmer, in dem ich Baseball spielen kann. Ich will einen neuen Tourbus voll mit Gitarren, meinen eigenen Stern auf den Hollywood Walk of Fame. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht so weit recherchiert, ob sie den Hollywood Walk of Fame Stern schon bekommen haben. Ich hoffe mal nicht, dann bin ich nicht böse, aber ich finde, das ist so übertrieben, dass man schon fast wieder meinen kann, die meinen das ernst, so mit diesem Pathos und so weiter. Das Lied wurde teilweise von Musikkritikern in diese satirische Richtung eingeordnet, also das kennt vielleicht Songs von Money for Nothing von den Dire Straits, was so ein bisschen Persiflage auch ist. Aber das Darstellen dieser Rockstar-Persiflage Legende, sich selber so darzustellen, dann irgendwie kommt einem dann das Gefühl, ja, das ist irgendwie nicht ganz ernst gemeint oder eben doch. Und da ist das Problem für mich. Und ich mag es einfach nicht. Ich mag nicht, wie Chad Kroeger aussieht, sorry, mit seiner blondierten Haaren und manchmal so eine Rockstar-Friese. Das sind so Aversionen, aber wie gesagt, das ist sehr persönlich. Und was schade ist, dass die, als ich das erste Mal gehört habe, in 1996, wirklich noch so ein bisschen spät Grunge gemacht haben und den Song Push-Up aus 1996 von ihrem ersten Album Curb, den habe ich geliebt. Und umso mehr, vielleicht ist da auch die Enttäuschung da, dass die dann so ein für mich nicht mehr zu hörende Musik machen. Das sind jetzt so meine persönlichen Eindrücke. Aber ich habe ja gesagt, ich will auch mal ein bisschen gucken. Es ist so, dass zum Beispiel das Medienportal BuzzFeed den Song Rockstar auf Platz 20 der 30 schlimmsten Lieder aller Zeiten gerankt hat. Wie die Umfrage dort stattgefunden hat, weiß ich nicht ganz genau. Geben die Erklärung ab, warum es so schlecht ist, falls Außerirdische auf die Erde kämen und fragen sollten, warum alle Nickelback so sehr hassen, wäre dieses Lied eine perfekte Erklärung. Harter Stuff, aber wird so geschrieben. Die fachrelevanten Zeitschriften Rolling Stone und Metal Hammer berichten von einer Doktorarbeit der Finnin Sally Antonen, die über Nickelback und warum Nickelback von so vielen nicht gemocht wird, eine Doktorarbeit geschrieben hat. Und die hat Folgendes in ihrer Doktorarbeit geschrieben. Nickelback sind zu viel von allen, um genug von irgendwas zu sein. Sie folgen Genre-Erwartungen zu gut, was als leere Imitation angesehen wird, aber nicht zu gut, was wiederum als kommerzielle Taktik und als das Fehlen einer stabilen und ehrlichen Identität interpretiert wird. Also wissenschaftlich belegt, warum denn Nickelback von so vielen nicht gut gefunden wird. Und das Online-Magazin Bestlife hat dazu auch eine aufwendige Studie betrieben und haben unzählige Artikel aus dem Netz gefischt und maßgebliche Zeitschriften gelesen und haben einen Hate-Index entwickelt. Der geht bis 100 und da ist Nickelback mit 99,9 als erster ganz oben. Unter anderem auf der Liste stehen auf Platz 2 Limp Bizkit und auf 3 Kiss. Als letztes, das Ganze zu fundamentieren, damit ich nicht alleine so mit meiner Meinung bin, haben 40.000 Menschen eine Petition unterschrieben, um zu verhindern, dass Nickelback in 2011 bei der Halftime-Show des Super Bowls auftritt. Das sind jetzt eine ganze Menge Fakten oder Halbwahrheiten oder Halbwissen, aber zumindest hat sich damit jemand auseinandergesetzt, die meine Theorie unterstützen, dass der Song Rockstar oder zumindest die Band Nickelback, insbesondere Chad Kroeger, zu den 5 schlechtesten Bands, beziehungsweise in dem Fall das Lied Rockstar, zu den 5 schlechtesten Liedern zählt. Ich habe eine andere Kategorie und die ist tatsächlich absolut subjektiv. Da verzeiht ihr mir auf alle Fälle wieder, weil das ist eine prinzipielle Aversion eigentlich gegen einen Song. Und danach hat sich eine Aversion gegen den Sänger entwickelt. Der Song heißt Pflaster und ist von der Band Ich und Ich. Die Band Ich und Ich besteht aus Adel Tawil und Annette Humpe. Und die gibt es seit 2003. Da haben die beiden sich zusammengefunden und haben Musik gemacht als Duo Ich und Ich. Sind damit auch sehr erfolgreich gewesen und haben das Ganze so in 2010 eigentlich beendet, obwohl sie sich nie offiziell aufgelöst haben. Ja, ihr kennt wahrscheinlich diese eine Textzeile aus dem Song Pflaster, wo man immer versteht, da tobt der Hamster vor meinem Fenster, was eigentlich heißt, da tobt der Hass da vor meinem Fenster. Und das war so diese erste Geschichte, wo ich dachte, oh nein, das nervt mich so ungemein. Und so kam das. Und ohne es genauer erklären zu können, hat sich das dann tatsächlich so ein bisschen fortgetragen, dass ich tatsächlich so diesen, ja, Hass ist natürlich ein ganz starkes Wort, aber diese Aversion gegen Adel Tawil entwickelt habe. Und das hat bis heute wirklich angehalten. Die ganzen anderen Projekte, die er danach gemacht hat, er hat Soloplatten herausgebracht, er hat mit Cassandra Steen noch einen Song gemacht und immer war es irgendwie so, oh Gott, Ade Tawil, ich schalte mal einen Sender weiter. Also das ist tatsächlich so. Umso mehr freut es mich, dass ein von mir sehr geschätzter Musiker, nämlich T.S. Ullmann, Ade Tawil in einen Song aufgegriffen hat. Und auch das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Der Song heißt Junkies und Scientologen und dort besingt T.S. Ullmann, ja, für wen er diesen Song alles schreibt. Und da ist eine Textzeile: für den Schornsteinfeger, der Pech hat und vom Dach herunterfiel, für die Behinderten auf dem Konzert im Stadtpark von Ade Tawil. Und ich feiere diese Strophe jedes Mal und singe sie extrem laut mit, auch wenn es das ein bisschen fies und vielleicht politisch nicht korrekt ist. Und ich weiß auch nicht, wie der gute T.S. Diese Zeile tatsächlich gemeint hat. Aber ja, es passt in mein Verständnis rein. Und deshalb gehört für mich Ade Tawil mit dem Song Pflaster mit Annette Humbo zusammen, als Ich und Ich, tatsächlich zu den 5 nervigsten, schlechtesten Songs, wie auch immer. Ohne jetzt, dass man sagen kann, er ist handwerklich besonders schlecht und ich schätze auch Annette Humpe und ihr versteht mich wahrscheinlich. Also es ist einfach so, es hat sich eine Aversion entwickelt, die genau auf diesen Song beruht und deswegen musste ich tatsächlich diese Kategorie anbringen, wo ich sage, okay, mal jeder hat so seinen Song, den findet er einfach nervig oder den Sänger, die Band, wo er sagt, oh, okay, kann man gar nicht wirklich begründen, kann man auch nicht fundiert sagen, gibt es auch im Netz keine Sachen, wo man sagt, oh, da gibt es ganz viele geteilte Meinungen zu dem Lied, außer natürlich diese Diskussion um den Hamster vom Fenster, der immer wieder da in allen Radiosendungen thematisiert wird als toller Verhörer, wie es viele andere Verhörer auch gibt, aber das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Grund. Also haben wir einen zweiten Punkt abgehakt. Ade Tawil, Ich und Ich und der Song Pflaster. Als nächste Kategorie habe ich, wenn es denn zu schmalzig wird und dadurch extrem nervig wird, und das ist bei mir, kommt gleich nach Ade Tawil, James Blunt und der Titel heißt You're Beautiful. Der Titel ist in 2005 auf dem Album Back to Bethlehem erschienen. In England ist es in 2004 schon erschienen. Und ja, James Blunt, da scheiden sich auch absolut die Geister. Die einen finden ihn ganz toll und musikalisch prinzipiell ist dieses Album Back to Bethlehem von vielen tatsächlich auch sehr, sehr hoch gelobt worden als tolles, tolles Album. Zum anderen gibt es aber auch jede Menge Leute, die James Blunt extrem nervig finden und schmalzig finden. Und ja, da in diese Kerbe haue ich da komplett mit rein und muss sagen, das ist so in der Kategorie, ja, muss das noch mal wieder im Radio laufen und da stellen sich manchmal schon die Nackenhaare auf. Zu James Blunt kann man sagen, er ist 1974 geboren, ist ein englischer Singer und Songwriter und ja, hat wie gesagt in 2005 mit diesem ersten Album gleich richtig groß abgeräumt. Aber eben immer mit dieser schmalzigen Stimme, mit diesen schmalzigen, langsamen Titeln. Das war gar nicht so einfach, mich da so zu entscheiden. Auf dem Album ist noch ein anderer Song drauf, der heißt Goodbye, My Lover. Den hätte ich auch schon fast wählen können. Aber ich habe mich in diesem Fall tatsächlich eben für You're Beautiful entschieden. Und ja, James Blunt weiß das, dass er ja so umstritten ist, aber das perlt irgendwie auch komplett von ihm ab. Der sagt, ja, was interessiert mich das, was die Leute in den Medien schreiben, was Leute über mich denken. Schaut euch einfach mal die Verkaufszahlen an. Und die sprechen natürlich für ihn. Also nicht nur von dem ersten Album, sondern auch mit den Alben, die er danach gemacht hat, sind, ich glaube, 4 Alben hat er bis jetzt danach noch rausgebracht. Und das sind 3 von, zumindest in England, auf 1 gewesen. Also das ist auch, tatsächlich haben die Briten so eine Hassliebe entwickelt. Und die Verkaufszahlen stimmen da, aber ja, nicht so die große Liebe zu zu ihrem Landsmann. Also weltweit ist das ein bisschen anders. Also ich glaube, in Deutschland wird er noch ein bisschen mehr geliebt als in England. Und von daher geht es da schon. Habe jetzt auch nicht ganz so viele Sachen finden können, die das jetzt in Studien belegen. Es gibt einige Sachen, die James Blunt da auch sehr weit oben führen. Also in einer in einem Artikel vom Musikexpress aus 2010, wo es darum geht, die nervigsten oder schlechtesten Songs aus dem vergangenen Jahrzehnt zu nennen, taucht er tatsächlich mit You're Beautiful, ich glaube, auf Platz 5 oder Platz 6 auf, also schon relativ weit oben. Wie sich da die Kategorien auseinandersetzen, weiß ich nicht. Ich glaube, das war aber eine Hörerwertung. Also von daher war es schon eine halbwegs repräsentative Umfrage. Was noch ganz spannend ist zu dieser ganzen Geschichte, alle lieben James Blunt ja tatsächlich, wenn sie ihn lieben, für diese Harmonien und für dieses Schöne. Und der Song You're Beautiful ist auch ja auf ganz vielen Hochzeiten das Hochzeitslied. Und da wird es schon ein bisschen crazy, weil James Blunt sagt selber, ich weiß gar nicht, warum diese Song so viel auf Hochzeiten gespielt wird, weil in diesem Song geht es eigentlich darum, dass ein Mann in einer U-Bahn eine junge Frau stalkt. Und davon erzählt der Titel. Von daher ist er schon wieder ein bisschen weird. Hören sich die Leute den Text nicht an, bevor sie ihre Hochzeitslied aussuchen? Ich weiß es nicht genau. Also kommt ja als dritter Titel ganz definitiv auf meine Liste hier drauf. James Blunt mit You're Beautiful. Und ja, könnt ihr geteilter Meinung sein, könnt ihr natürlich bei jedem Song, aber macht euch mal Gedanken drüber, warum andere das auch sehr, sehr nervig finden könnten. Also von daher, vielleicht seid ihr auch meiner Meinung. Es gibt bestimmt aber auch bei euch irgendjemanden, der genau in diese Kategorie nervig und weil schleimig und weil ja zu pathetisch, ihr wisst, was ich meine. Also ne, das will jetzt nicht noch ganz viele andere Künstler da ranführen, weil ich musste mich ja irgendwie entscheiden und da habe ich auch gar nicht lange gebraucht, den nach Nickelback und nach Adel Tawil auf meine Liste zu setzen. In meiner nächsten Kategorie wird es schon ein bisschen schwieriger, weil ich habe mir noch überlegt, was nervt noch an Songs, was macht sie schlecht. Und manchmal sind das tatsächlich echt Riesenhits, die auch im Radio ganz oft laufen, was natürlich auch schon automatisch zum Nervfaktor führen kann. Und das sind bei mir jetzt diese Kategorie, sind diese nervigen Spaßhits in Dauerschleife. Meistens irgendwelche Sommerhits. Und dann wird es auch noch andauernd im Radio gespielt. Ihr kennt Macarena oder Cotton Eye Joe, da sind auch wieder da. Das kann man zu gewissen Partys vielleicht auch schon wieder gut finden. Oder Who Let the Dogs Out von den Baha Men. Also es gibt da ganz viele Sachen und die kommen dann auch immer wieder im Radio. Und im Sommer weiß man gar nicht, auf welchen Sender man skippen soll, weil das läuft irgendwie überall. Das wird dann schon teilweise wirklich anstrengend und die Grenzen von guter Laune zu nervigen verschwimmen da manchmal sehr, sehr schnell durchs hohe Airplay und weil das ja dann auch nicht unbedingt so die Lieblingsmusik ist. Also ich habe mir aus diesen ganzen Titeln, die so nervig Sommerhitmäßig sind, den Titel Mambo Number 5 von Lou Bega rausgekramt und habe den für mich in diese Kategorie ganz oben hingesetzt, weil ja, das lief in der Zeit, in 1999, als es rausgekommen ist, auch irgendwie den ganzen Sommer, dann nicht den ganzen Sommer, wahrscheinlich bis Weihnachten, hoch und runter und dieses Mambo Number 5, ja, habt gute Laune sofort und tanzt auch noch mit. Ich bin jetzt ja auch nicht der größte Tanzbär vor dem Herrn, also war Macarena-Tanzen auch nicht wirklich meins. War aber nicht der Grund, warum der Titel jetzt da drauf gelandet ist, sondern er ist eben so der Spitzenreiter in dieser Kategorie von nerviger, gute Laune-Songs, die dann auch wirklich andauernd im Radio hoch und runter gespielt werden. Und ihr könnt ja mal überlegen, wer ist das für euch? Ich habe ja auch so einen gute Laune-Song, der dann aber irgendwie schon überhaupt gar nicht mehr zu hören ist. Lou Bega ist übrigens 1975 in München geboren, heißt mit bürgerlichen Namen David Lou Bega Balamesi. Ja, gibt noch ein paar rechtliche Streits um diesen Song Mambo Number 5, weil der ist eigentlich im Original von einem kubanischen Musiker, der heißt Perez Prado und der ist schon als König des Mambo geführt worden, lang bevor es Lou Bega gab. Und von daher, der hat auch Mambo Number 6 und Mambo Number 7 gemacht. Ja, da gibt es noch so ein paar Sachen, wo sich dann mit dem Nachlass gestritten wurde und wie viel muss da abgetreten werden, weil Lou Bega hat mit diesem Mambo No. 5 nicht nur in Deutschland einen riesengroßen Hit gehabt, sondern eben auch in den USA ist er riesengroß gelaufen und hat natürlich tatsächlich ganz viel verkauft. Und dementsprechend geht es natürlich auch um jede Menge Geld. Eine andere Geschichte, die auch da noch ein bisschen mit reinkommt, aber ich habe es jetzt extra nicht genommen, geht natürlich in die andere Richtung, nervig und immer wieder spielend. Und da sind wir mal ganz schnell bei den Weihnachtsgeschichten angelangt. Und das wäre dann Last Christmas gewesen, ist das adäquat zur Sommergeschichte Lou Bega. Aber bei Last Christmas ist deswegen nicht bei mir auf die Liste raufgekommen, weil das hat mittlerweile schon irgendwie wieder Kultstatus. Weihnachten ohne Wham! Last Christmas kann man sich nicht vorstellen. Ich kann mir aber gut einen Sommer ohne Lou Bega und Mambo No. 5 vorstellen. Geht euch vielleicht anders, aber bei mir ist es so. Ich habe noch eine letzte Kategorie für euch, und zwar geht es da um einen Künstler oder eine Band oder die ihr ganz gerne mögt und die trotzdem irgendwann in ihrer Karriere irgendeinen Müll rausgehauen haben. Einen Song, eine ganze Platte, die sie verhunzt haben, wie auch immer. Also da gibt es einiges, aber das ist so die Kategorie, eigentlich mag man es und plötzlich taucht da was auf, was irgendwie gar nicht geht. Und ich habe mir da rausgepickt den Song Ebony and Ivory von Paul McCartney und Stevie Wonder. Jetzt erschreckt ihr wahrscheinlich, oh, das ist doch so ein toller Song. Und ich bin eigentlich ja auch immer schon McCartney-Fan gewesen, kein riesengroßer, aber ich habe das mit den Beatles als Oldie noch mitgekriegt und Paul McCartney in weiterem Verlauf verfolgt und fand ihn eigentlich immer recht klasse. Hat für mich von den Beatles immer noch so die beste Musik gemacht und habe dann auch einige Platten von ihm gehabt. Ja, und dann kam eben dieses Ebony and Ivory, und das ist sowas von überzogen, pathetisch überzogen, und ich habe den Sinn irgendwie nicht ganz verstanden. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, Ebony and Ivory geht es um die Elfenbein und Ebenholz auf die Tasten vom Klavier, und in dem Song geht es darum, dass die Tasten auf dem Klavier ja genauso nebeneinander sind. Warum schaffen wir das nicht zusammen? Um diese Message besser rüberzukriegen, hat man ihm dann Stevie Wonder an die Seite gesetzt, um mit ihm das Duett zu singen. Und ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so marketingstrategische Gründe hatte. In den USA, wo Paul McCartney schon sehr beliebt war, gab es immer noch Bevölkerungsschichten, die ihn nicht so gemocht haben, wo seine Musik nicht so gelaufen ist. Und deswegen hat man dann Stevie Wonder ins Boot geholt. Und auch um diesen Kontrast Schwarz und Weiß, Ebony and Ivory aufzuzeigen. Aber für mich ist das Ganze, wie gesagt, eher ja, zu erzwungen, zu gewollt. Und ja, wir müssen jetzt mal eine Message machen, stand, glaube ich, weniger dahinter, als wir müssen mal ein Statement setzen, dass Paul McCartney noch andere Bevölkerungsschichten oder andere neue Leute dazu kriegt. Und das fand ich, hat mich so ein bisschen geärgert. Der Song an sich, ja, von musikalischen her ist er ja gar nicht so schlecht, aber auch das Duett passt für mich irgendwie nicht wirklich. Der Song ist aus dem Jahr 1982, ist aus dem Album Tug of War von Paul McCartney und ist auch relativ erfolgreich gewesen, prinzipiell. Also in Deutschland war er 5 Wochen auf 1, in Großbritannien auch 3 Wochen, und in den USA hat der Gedanke tatsächlich gezündet, dort war er 9 Wochen auf 1. Also von daher, marketingstrategisch hat das wohl funktioniert. Aber ist eben tatsächlich für mich nicht meine Welt, so wie es Paul McCartney, wie ich ihn kenne und wie er eigentlich Musik macht oder für was er steht. Und das hat mich einfach geärgert. Das macht für mich jetzt Paul McCartney nicht schlechter, prinzipiell. Das macht für mich auch Stevie Wonder nicht schlechter, zu denen ich übrigens wahrscheinlich gar nicht so viel Hintergrundinformationen mehr geben muss. Deswegen erspare ich mir das jetzt hier. Und es gibt noch so ein paar Fakten zu diesem ganzen Geschichte. Das eine hat nichts damit zu tun, ob es gut oder schlecht ist, sondern der Song ist gebannt worden von der Playlist der South African Broadcasting Company, weil es ums Apartheid-Thema geht, und natürlich haben die kein Interesse gehabt, dass der lief. Das macht es schon fast wieder sympathisch, Aber eine andere Recherche, in 2007 gab es eine Umfrage bei BBC-Hörern und die haben Ebony Ivory als schlechtestes Duett in der Historie gewählt. Gab es 2007 noch andere Duets, die schlechter waren? Ich weiß es nicht genau. Zumindest ist das tatsächlich was, ne, da teilen noch welche meine Meinung. Und zwei Jahre später hat das Blender Musikmagazin den Titel als einer der 10 schlechtesten Songs überhaupt betitelt. Und ja, das sind so die wenigen Sachen, die ich gefunden habe. Bleibt da natürlich auch jedem wieder, wie bei allen anderen Songs, selber überlassen, wie er es denn persönlich findet. Und so hat jeder seine eigenen 5 schlechtesten Songs. Macht euch mal die Mühe, überlegt euch mal, muss ja nicht anhand meiner Kategorien sein, aber welche 5 Songs findet ihr denn mal so richtig schlecht und würden auf die Liste kommen? Sind bestimmt ganz, ganz andere. Und das ist eben einfach immer komplett unterschiedlich. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwie irgendwo ein Feedback da lassen könnt, entweder hier bei den Podfriendsern oder ihr besucht einfach mal 7 Tage 7 Songs, entweder auf Spotify oder irgendwelchen anderen Portalen oder eben auf Instagram, da bin ich auch. Und ja, bin gespannt, was ihr da parat habt. Damit bedanke ich mich bei den Podfriendsern für die Einladung und bin am Ende meines Podcasts. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Inspiration bekommen und setzt euch mit dem Thema auseinander. Ich wünsche euch was. Auf Wiederhören.
Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de.